Wie gesagt, ich möchte euch heute eine Einführung in die Offenbarung geben. Lass uns zuerst aber lesen mal ein paar Verse, die ersten drei Verse. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und indem er sie durch seinen Engel sandte, hat er sie seinem Knecht Johannes kundgetan, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat, alles, was er sah. Glückselig, der liest und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Habt ihr alle durch die Offenbarung gelesen in den letzten Wochen? Und alles klar? Alles verstanden? Offenbarung ist das letzte Buch der Bibel. Und ich würde sagen, es ist gut so, weil es ist auf jeden Fall das Schwerste. Und alle seriösen Ausleger der Bibel stimmen da eigentlich überein. Wenn jemand kommt und sagt, ah ja, die Offenbarung ist einfach, ist alles klar, ich glaube, der ist entweder nicht ganz ehrlich und will uns seine Sicht so als offensichtlich verkaufen, oder er ist vielleicht auch nicht wirklich gut informiert und hat vielleicht immer nur eine bestimmte Auslegung gehört und vielleicht alle in deiner Gemeinde oder in deinem christlichen Umfeld glauben dasselbe und hast vielleicht nie über den Tellerrand hinausgeschaut und mal geguckt, was die Geschwister in der Kirchengeschichte geglaubt haben. Das ist so ein bisschen ein naiver Glaube. Und ich muss bekennen, ich habe jahrelang so geglaubt, was Eschatologie betrifft. Eschatologie ist die Lehre von den letzten Dingen, also Wiederkunft Jesu und diese Dinge. Irgendwo habe ich so ein Word-Dokument, Gabi, wo die ganzen Fremdwörter, wo ich die drauf gemacht habe, dass ihr die mitlesen könnt. Auf jeden Fall, wenn ihr so meine früheren Lehren, Kassetten damals noch anhört, da habe ich mit großer Zuversicht gelehrt, wie genau die Dinge ablaufen werden. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich einfach nur das nachgeplappert, was ich von anderen gehört habe, und ich habe nicht mal die Argumente so wirklich gekannt und auch ja, nicht mal die Grundlagen für mein eigenes System, das ich wiedergekäut habe. Aber dann über die Jahre, je mehr ich die Bibel studiert habe und gelernt habe, was andere Geschwister glauben und warum sie das glauben, bin ich eigentlich immer weniger dogmatisch geworden, was diese Dinge anbelangt. Vielleicht ist euch das aufgefallen über die Jahre. Und ich persönlich bin mir bewusst, ich stehe eigentlich erst so ganz am Anfang, diese Dinge zu verstehen. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Oder okay, vielleicht ein bisschen. Aber es gibt einiges, was ich noch nicht verstehe, auch einiges im Buch der Offenbarung, was ich noch nicht voll verstehe. Deshalb studiere ich weiter. Ich denke, eine große Lektion heute Morgen ist, dass das Studium der Offenbarung uns demütig machen will. Martin Lloyd-Jones hat mal gesagt, der Test, ob du in der richtigen Geisteshaltung Gottes Wort studierst, ist folgender: Wenn dein Studium dich demütig macht, dann studierst du richtig. Wenn dich dein Studium aufbläht oder dein Gemüt erhitzt, dann studierst du falsch. Das sind gute Worte. Paulus hat uns gesagt, die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe erbaut. Und gerade wenn es um das Thema Eschatologie geht, sind manche doch schon so ein bisschen arrogant und denken, sie haben die Wahrheit für sich gepachtet, und ja, alle anderen, die sind so ein bisschen, naja, verwirrt oder dumm oder vielleicht sogar liberal. Es gibt so diese Geschichte von zwei Pastoren aus unterschiedlichen Hintergründen, die zusammenkommen und sich treffen, und der eine sagt zum anderen so im versöhnlichen Ton: Wir beide dienen demselben Gott. Du auf deine Weise und ich auf seine Weise. Und manchmal ist das so die Geisteshaltung. Und das ist nicht so ganz christlich. Wir wollen nicht so diese Haltung haben. Also lasst uns mit der demütigen Haltung an unser Studium gehen. Und ich würde sogar sagen, lasst uns so weit wie möglich alle möglichen vorgekauten Konzepte und Diagramme und Systeme, die wir so im Hinterkopf haben, mal hinter uns lassen und einfach mal den Text selbst zu uns sprechen lassen. Ich finde es erstaunlich und auch beschämend eigentlich, wie viel wir Christen einfach glauben und worüber wir alle möglichen starken Überzeugungen haben, einfach weil irgendein Pastor das behauptet hat oder weil wir es in irgendeinem Buch gelesen haben. Wir sind eigentlich ein studierfaules Volk, so mal pauschal gesagt, trifft natürlich nicht auf jeden zu. Und gerade im Bereich von Eschatologie, Endzeit, werden viele Behauptungen aufgestellt und Spekulationen und Theorien entwickelt, die oft so an einen sehr dünnen, seidenen biblischen Faden hängen. Also um es konkret zu machen, ein Beispiel. Wer von euch hat schon gehört, diese Aussage, dass Israel, das Volk Israel, die Urgottes ist und dass die Staatengründung des modernen Staates Israel 1948 ein Zeichen ist, dass das Kommen Jesu ganz nahe ist? Schon mal gehört? Wer von euch glaubt das? Warum? Wo in der Bibel wird es gelehrt? Ich habe ein paar, die das lehren, danach gefragt und sie haben eigentlich immer nur auf eine Stelle hingewiesen und diese Stelle ist in der Rede von Jesus am Ölberg über die Zerstörung des Tempels und die Zeichen seiner Ankunft. Ich lese euch mal vor, Matthäus 24, ab Vers 32, wer mitlesen will. Da sagt Jesus: Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So sollt auch ihr, wenn ihr dies alles seht, erkennen, dass es nahe an der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht oder diese Generation wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Und da wird uns gesagt, der Feigenbaum ist ein Symbol für Israel in der Schrift. Wirklich. Wer hat das schon mal nachgeprüft? Ich habe mich mal dran gewagt und habe eine Konkordanz genommen, ist ja einfach heutzutage mit dem Computer, und habe mal alle Stellen ausgedruckt, wo das Wort Feigenbaum vorkommt. Und ich muss sagen, also von allein wäre ich nicht auf den Gedanken gekommen, dass der Feigenbaum ein Bild für Israel ist immer. Der Weinstock, der Weinberg, der Ölbaum, aber der Feigenbaum? Okay, es wird hier gesagt, wenn dieser Feigenbaum die Blätter hervortreibt, dieses Hervortreiben der Blätter, das ist die Staatengründung Israels, das Zurückkommen der Juden in ihr Land. Und die Generation, die das erlebt, die wird das Kommen Jesu erleben. Und man kann biblisch argumentieren, dass eine Generation 40 Jahre sind. Denkt dran, die 40 Jahre Wanderung in der Wüste. Also wurden damals Bücher geschrieben mit Titeln wie, ich glaube, 88 Gründe, warum Jesus 1988 wiederkommen wird, 40 Jahre nach der Staatengründung. Wie ihr alle wisst, ist es nicht passiert. Das Problem ist, in der Regel entschuldigen sich diese Autoren nicht und sagen: Oh, Entschuldigung, tut mir leid, meine Interpretation war offensichtlich falsch. Sondern entweder sie verschweigen das Ganze so, versinken so ein bisschen, oder sie versuchen es irgendwie zu retten, ihre Theorie, und sagen, naja, vielleicht ist ja eine Generation 80 Jahre oder 100 Jahre. Ich habe mal einen Pastor gehört, den ich eigentlich sehr schätze, der gesagt hat, ah, das bedeutet, wir sind in der Nachspielzeit. Wirklich, ich meine, das kann ich nicht so wirklich kaufen, wenn Jesus sagt, 40 Jahre und in der Generation wird er wiederkommen, dann wird es auch wirklich so sein und dann gibt es keine Nachspielzeit oder sonst was. Ich glaube, es wäre ehrlicher zu sagen, naja, vielleicht war meine Interpretation nicht richtig. Und ist ja okay. Ich meine, wir alle sind ja nicht unfehlbar. Aber diese Lehre wird noch immer gelehrt. Und zwar aufgrund von einer Stelle. Eigentlich der Interpretation von einem Gleichnis. Und wir würden keine andere Lehre, wichtige Lehre auf einer Stelle und schon gar nicht auf einem Gleichnis aufbauen. Sondern in der Theologie sagt man immer, okay, hat Jesus es gelehrt, haben die Apostel es gelehrt, sehen wir es praktiziert. Also nicht eine Stelle. Interessant ist, wenn wir die Parallelstelle lesen in Lukas 21, Vers 29, da sagt Jesus, er sprach ein Gleichnis zu ihnen, oder über Jesus, er sprach ein Gleichnis zu ihnen, seht den Feigenbaum und alle Bäume. Also vielleicht geht es nicht darum, um den Feigenbaum als Symbol für die Nation Israel, vielleicht verwendet Jesus einfach ein allgemeines Bild aus der Natur. Seht den Feigenbaum und alle anderen Bäume. Im Frühling treiben alle Bäume aus und daran erkennen wir, es ist Frühling. Und dann sagt Jesus, so sollt auch ihr, wenn ihr dies alles seht, erkennen, dass es nahe an der Tür steht. Was ist dies alles? Ja, offensichtlich die Dinge, über die Jesus davor gesprochen hat. Und da sagt er überhaupt nichts über die Wiederherstellung Israels. Und er sagt, diese Generation wird nicht vergehen. Ich denke, die natürlichste Interpretation, wenn wir es lesen, diese Generation wird nicht vergehen, würden wir daran denken, okay, das sind die Leute, zu denen Jesus gerade spricht. So ist es in allen anderen Stellen, wo Jesus dieses Wort oder diese Phrase gebraucht. Also die naheliegendste Interpretation ist wahrscheinlich, Jesus spricht zu seinen Zuhörern, wahrscheinlich über die Zerstörung des Tempels. Denn darum ging es im Kontext und das ist wirklich passiert innerhalb von 40 Jahren. Ich möchte heute keine Auslegung über die Ölbergrede von Jesus machen, aber nur ein Beispiel, um zu zeigen, wie leicht wir irgendwelche Behauptungen glauben, die eigentlich so ein bisschen aus der Luft gegriffen sind und wie leicht wir uns was aufschwatzen lassen. Und ich möchte nicht, dass ihr einfach übernehmt und glaubt, was ich euch über die Offenbarung oder die Endzeit lehre. Ich will nicht irgendwelche hirnlosen Klone meiner Theologie aus euch machen, die einfach nachplappern, was ich sage, sondern ich möchte, dass ihr die Argumente kennt. Es ist nicht einfach glaubt, weil ihr nichts anderes gehört habt. Ich möchte, dass ihr gebildete, kritisch denkende, selbstständige Bibelstudenten werdet. Also, dass ihr vor allem bibeltreue Menschen seid, nicht Günther-treue oder von mir aus Calvary Chapel-treue Christen. Nee, wir wollen vor allem ein Commitment haben an Jesus und an sein Wort. Nicht an irgendein theologisches System oder eine Konfession. Gottes Wort ist der Maßstab. Nicht mein Denken, nicht meine Überzeugungen. Paulus sagt uns im Thessalonicherbrief, prüft alles. Und der Herr lobt durch Lukas in der Apostelgeschichte die Juden in der Stadt Berea, von denen wird gesagt, diese waren edler als die in Thessalonich. Sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf und untersuchten täglich die Schriften, ob die sich so verhielte. Also die haben den Apostel Paulus geprüft und der Herr sagt, hey, das ist edel. Das ist gut, dass er das macht. Also wie viel mehr müsst ihr mich prüfen? Okay? Ich möchte euch echt herausfordern, das zu tun. Und wenn du aufgrund von deinem persönlichen, ernsthaften Bibelstudium zu einer anderen Auslegung über Endzeit oder Sicht der Offenbarung kommst, dann ist es wirklich okay. Dann wollen wir uns nicht streiten darüber, dann wollen wir uns nicht spalten deswegen. Wie du die Details der Wiederkunft Jesu siehst oder bestimmte Details der Offenbarung auslegst, ist nicht ein Litmus-Test für Orthodoxie, für wahres Christsein oder den wahren Glauben. Ich meine, manche Kreise, vor allem in den USA, die machen das dazu, aber es ist es nicht. In Europa wird das ganze Thema gar nicht so hochgekocht, so emotional, ist nicht so kontroversiell, vielleicht außer in manchen Brüderkreisen oder so. hat kulturelle Gründe. Auch wir hatten Luther statt Schofield mit seiner Schofield-Bibel. Und in den Landeskirchen wird das ganze Thema Wiederkunft Jesu eigentlich im Allgemeinen so eher totgeschwiegen. Und die sind da eher nicht so dogmatisch. Aber Leute, diese Dinge, Details über die Wiederkunft Jesu, das sind nicht zentrale Grundfesten unseres Glaubens. Das sind Details am Rande. Ich meine, schaut euch mal drüber an, worüber streiten sich Christen? In der Offenbarung 20, wisst ihr, steht, dass Christus mit seinen Heiligen herrschen wird für 1000 Jahre. Wir nennen das das 1000-jährige Friedensreich, oder das Fremdwort dafür ist das Millennium. Und da wird diskutiert, ob das wörtlich zu verstehen ist, 1000 Jahre oder nicht, und was die Natur dieses Friedensreiches ist und ob Jesus davor wiederkommt oder nachher. Das nennt man dann Prämillennialismus oder Postmillennialismus. Okay, Jesus kommt vor dem Reich oder danach. Und dann gibt es eigentlich noch den Amillennialismus. Ist eigentlich eine Sonderform von dem Postmillennialismus. Ist gar nicht so einfach, seht ihr? Manche nennen es das realisierte Millennium. Die sagen, wir leben jetzt in diesem Friedensreich. Ist zwischen dem ersten Kommen Jesu und seiner Wiederkunft. Also eigentlich ist es eine Sonderform von dem Post. Jesus kommt nach dem Millennium wieder. Sie verstehen es nur nicht wörtlich. Offenbarung 20 ist die einzige Stelle, wo diese 1000-jährige Herrschaft Jesu explizit zumindest erwähnt wird. Und dann streiten sich Christen und diskutieren darüber, wann die Entrückung der Gemeinde stattfinden wird. Das ist auch was, darüber sagt die Offenbarung eigentlich nichts darüber. Die Entrückung wird in der Offenbarung selbst nicht erwähnt. Es gibt eigentlich nur ganz wenige Stellen in der Bibel, wo es erwähnt wird. 1. Thessalonicher 4 hat man letzte Woche. 1. Korinther Kapitel 15. Da wird eigentlich nicht viel über den Zeitpunkt diskutiert oder gesagt, nur, dass die Entrückung passieren wird, wenn Jesus kommt. Und dann gibt es natürlich 2. Thessalonicher Kapitel 2. Und das ist eine alles andere als leichte und offensichtliche Stelle, würde ich mal sagen. Aber das ist so ziemlich alles im Neuen Testament, wo über die Entrückung gelehrt wird. Und dann gibt es die Debatte, wer der Antichrist ist. Ob das der Bill Gates ist oder vielleicht doch Barack Obama. Leute, auch das Wort Antichrist kommt in der Offenbarung überhaupt nicht vor. Es kommt nur in den Johannesbriefen vor und da ist die Rede von dem Geist des Antichristen. Also es ist kein Wunder, dass Christen zu unterschiedlichen Interpretationen von diesen Dingen gekommen sind. Die sind nicht so wirklich sonnenklar offenbart in der Bibel. Manche Dinge sind glasklar offenbart in der Bibel, Dinge, die unsere Erlösung betreffen, Jesus, wer Jesus ist, wie wir gerettet werden, diese Dinge, ganz klar. Aber andere sind nicht so ganz eindeutig offenbart. Und da gibt es Dinge, die zumindest ich noch nicht verstehe. Und da gibt es Dinge, wo Christen sich auch nicht einig sind. Und ich glaube, diese Dinge sollten uns eigentlich nur anspornen, weiter zu studieren und um Verständnis zu beten. Ich möchte, dass euch bewusst ist, dass es in der ganzen Kirchengeschichte von Anfang an unterschiedliche Auslegungen bezüglich dieser Details der Wiederkunft Jesu und auch bezüglich dem Buch der Offenbarung gegeben hat. Also schreibt uns zum Beispiel Justin oder Justinius der Märtyrer um 155 nach Christus in seinem Dialog mit dem Juden Tryphon, Kapitel 80, Vers 3, glaube ich, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Er schreibt, ich habe nun auch schon früher dir erklärt, dass noch viele andere mit mir diese Anschauung haben. Also er war ein Prämillennialist, er hat an ein wörtliches 1000-jähriges Reich geglaubt, dass Jesus davor wiederkommt. Und er sagt, uns ist also ganz gewiss, dass die Zukunft sich so gestalten wird, dass aber andererseits auch unter den Christen der reinen und frommen Richtung viele diese Anschauung nicht teilen. habe ich dir angedeutet. Also er zeigt uns, dass schon Anfang vom 2. Jahrhundert da nicht Einigkeit bestanden hat unter den Christen, was das tausendjährige Reich anbelangt. Und trotzdem sagt er, Justin, die dies anders sehen als er, das sind die Christen der reinen und frommen Richtung. Und Leute, so eine offene, barmherzige Herzenseinstellung müssen wir haben mit denen, die diese Details anders sehen als wir. Jemand hat mal gesagt, das Millennium ist eine Friedenszeit, über die Christen sich gerne streiten. Und es sollte nicht so sein. Lasst uns lieber danach trachten, diesen Frieden des Herrn in unserer Mitte zu realisieren. Also in den kleinen Details haben Christen unterschiedliche Meinungen, aber in den großen wesentlichen Punkten stimmen sie überein. Alle bibeltreuen Christen glauben, dass Jesus wiederkommen wird. Und sie glauben an die leibliche Auferstehung der Toten, sie glauben an die Entrückung der noch Lebenden, wenn Jesus wiederkommt. Sie glauben an ein ewiges Gericht, an einen neuen Himmel, eine neue Erde, an die ewige Herrschaft von Jesus. Also wir haben alle in unserer Eschatologie viel mehr gemeinsam, als wir Unterschiede haben. Also lasst uns demütig sein und Einheit bewahren, trotz dieser kleinen Unterschiede, die wir vielleicht in diesen Ansichten haben. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Wenn ich sage, dass die Offenbarung schwer zu verstehen ist, sage ich damit nicht, dass wir die Offenbarung nicht verstehen können oder dass wir nichts davon verstehen können. Ja, manche Details sind schwierig und ich persönlich wäre jetzt nicht dogmatisch darüber, wer die zwei Zeugen sind in der Offenbarung 11 oder die Zahl 666 und 144.000, wer das genau ist oder was genau der Stern namens Wermut ist. Diese Details. Aber ich denke, jeder, der die Offenbarung liest, kann das große Thema verstehen. Und das ist, Jesus ist der Sieger über alles Böse. Er ist der Sieger über alle irdischen Reiche und Herrscher. Er ist der Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Und wir, seine Gemeinde, werden siegreich sein mit ihm. Und wir werden die Ewigkeit mit ihm verbringen in seiner Herrlichkeit. Halleluja. Amen. Die Offenbarung gibt uns einen Einblick hinter die Kulissen der politischen und wirtschaftlichen Vorgänge in der Welt. Auch Dinge wie Christenverfolgung und so weiter. Zeigt uns auch den geistlichen Kampf dahinter. Aber jeder kann das verstehen, wenn alles gesagt ist und getan ist auf dieser Welt, all die Taten der Mächtigen und Verfolgung und geistlicher Kampf, wenn das alles gesagt und getan ist, werde ich bei ihm sein. Und wir werden siegreich sein in ihm. Und er wird jede Träne abwischen. Das kann jeder verstehen. Und dafür können wir den Herrn preisen. Scheint so, dass die Offenbarung die Antwort oder Gottes Antwort auf die angefeindeten Gemeinden in Kleinasien gewesen ist. Und das, was wir in der Offenbarung lesen, wird sie 100% ermutigen. Und wir können in der Offenbarung auch ganz viel lernen über Anbetung, über Lobpreis. Wir können ganz viel lernen über Jesus Christus. Und das ist ein wichtiger Punkt. Er ist der Hauptcharakter der Offenbarung. Jesus Christus ist der Schlüssel der Offenbarung. Wir haben hier gelesen, es ist die Offenbarung Jesu Christi. Die Offenbarung, die der Vater ihm gegeben hat, und er hat es einen Engel gegeben und der Engel hat es Johannes gegeben. Aber es ist auch die Offenbarung Jesu Christi. Offenbart uns, wer er ist. Jesus ist der Geber der Offenbarung, er ist auch der Inhalt der Offenbarung, zumindest der wichtigste. Die Offenbarung ist nicht die Offenbarung des Johannes, obwohl wir das manchmal so nennen. Nee, Johannes ist der Empfänger der Offenbarung. Und nur ein Johannes konnte schreiben, was er hier in Vers 4 geschrieben hat, Johannes in 7 Gemeinden, die in Asien sind, ohne irgendwie einen Zusatz oder welcher Johannes, ich meine, war ein weit verbreiteter Name damals, nur einer konnte das schreiben und es war der Apostel Johannes. Und das ist auch gut bezeugt, dass er die Offenbarung empfangen hat von Justin, dem Märtyrer, von Irenäus, der ein Jünger von Polycarp war, der wieder ein Jünger von Johannes, dem Apostel selbst war. Die Offenbarung ist nicht die Offenbarung des Johannes. Die Offenbarung ist auch nicht die Offenbarung des Tieres oder des Antichristen oder der Trübsal oder der Zukunft, so in dem Sinn von Wahrsagerei. Nee, es ist die Offenbarung Jesu Christi. Also lass dich nicht von all den Details da drumherum, die du verstehst oder auch nicht verstehst, ablenken. Es ist die Offenbarung Jesu Christi. Und wenn du die Offenbarung christozentrisch, also mit Jesus im Zentrum liest, christusorientiert liest, dann wirst du gesegnet werden. Und du wirst was Neues lernen über Jesus. Wir haben hier gesehen, Offenbarung ist übrigens das einzige Buch, das einen expliziten Segen verheißt für die, die es lesen. Zweimal wird sogar gesagt, einmal am Anfang und einmal am Ende von dem Buch. Glückselig, glücklich in seiner Seele ist der, der es liest und hört und bewahrt. Das ist auch immer wichtig. Also die Offenbarung will uns nicht irgendwie Angst machen, uns auch nicht irgendwie verwirren. Offenbarung will uns segnen, will uns ermutigen. Okay, lasst uns ein bisschen drüber reden, was es manchmal schwierig macht für uns, die Offenbarung zu verstehen. Drei Punkte. Erster Punkt. Offenbarung ist voll von Hinweisen und Bildern und Mustern und Symbolen aus dem Alten Testament. Wir haben kein einziges direktes Zitat vom Alten Testament in der Offenbarung. Es wird auch nie gesagt, dies ist geschrieben, damit erfüllt wird, was der und der Prophet gesagt hat. Ist ein bisschen subtiler. Aber wir haben mehrere hundert Anspielungen auf alttestamentliche Stellen. Und oft werden mehrere von denen in einem Vers kombiniert. Am häufigsten finden wir Anspielungen auf dem Buch Jesaja, also die, die das gerade mit uns gemeinsam studieren, dienstagabends, haben einen Stadtvorteil. Vielleicht erkennt ihr das eine oder das andere. Dann Daniel, Hesekiel aus den Psalmen, fünf Büchern Mose, Jeremia und dann aus den kleinen Propheten. Jemand hat gesagt, dass ungefähr 70% aller Verse in der Offenbarung solche alttestamentlichen Hinweise oder Hinweise auf das Alte Testament enthalten. Das heißt, um die Offenbarung verstehen zu können, musst du dein Altes Testament in- und auswendig kennen. Und wir haben da ein Manko im Gegensatz zu Johannes und den Juden seiner Zeit, die das Alte Testament sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen haben. Ich meine mal ganz ehrlich, wie gut kennst du das Alte Testament? Wie viele Hinweise würdest du erkennen von diesen Hunderten in der Offenbarung? Leute, es ist nicht unnötig, das Alte Testament zu lesen. Es ist auch nicht unnötig, dass wir durchs Alte Testament Vers für Vers lesen und studieren, am Dienstagabend. Ich kann euch nur ermutigen, euch einzuklinken dazu. Ich bin jetzt ungefähr seit 25 Jahren Christ und ich würde sagen, ich habe so ungefähr 20 Mal durch die ganze Bibel gelesen in der Zeit. Und ich habe schon ein Überblicksstudium über das Alte Testament gemacht. Bestimmte Stellen habe ich genauer studiert. Aber bei unserem Vers-für-Vers-Studium, Dienstagabend, sind wir bei Jesaja gerade. Das heißt, die meisten Prophetenbücher habe ich persönlich noch nicht in die Tiefe wirklich Vers-für-Vers ausgiebig studiert. Und allein das ist ein Grund, bei meiner Auslegung der Offenbarung sehr demütig zu sein. Ich kann gar nicht dogmatisch sein. Leute, fragt mich nochmal in 30 Jahren, wenn ich vielleicht das Alte Testament zwei- oder dreimal intensiv durchstudiert habe, was mein definitiver Standpunkt ist. Ich bin noch immer ein Lernender. Ich bin ein Mitlernender mit euch. Der einzige Unterschied ist vielleicht, dass ihr mich freisetzt, damit ich mehr Zeit habe zu studieren. Aber ich bin ein Lernender. Und ich habe Kommentare zu Hause, die sich genau darauf spezialisiert haben, auf die Hinweise auf das Alte Testament in der Offenbarung. Und ich bin schon gespannt. Ich erwarte viel zu lernen, während wir gemeinsam durch dieses Buch studieren. Das Zweite, was uns das Verständnis erschwert, wie bei vielen oder allen Büchern eigentlich der Bibel, ist, dass so um die 2000 Jahre dazwischen liegen, zwischen den ursprünglichen Empfängern des Briefes und uns heute. 2000 Jahre zwischen den genauen Umständen damals, den politischen Ereignissen, der Kultur, der Sprache, der ursprünglichen Empfänger sind wir entfernt. Ich würde sagen, die haben damals den Code der Offenbarungen, wenn wir es so nennen wollen, besser verstanden als wir. Und das ist immer die größte Herausforderung in der Bibelauslegung, diesen Spalt, diesen kulturellen Spalt zu überwinden. Dritter Punkt, die Offenbarung hat eine besondere Literaturform, mit der wir nicht wirklich gut vertraut sind. Eigentlich müssen wir sagen, die Offenbarung vereint in sich drei Literaturformen in einem Buch. Erstens ist die Offenbarung ein Brief. Mit einer Anrede werden wir sehen, mit Adressaten an die sieben Gemeinden in Kleinasien, in der heutigen Türkei. Wahrscheinlich ist es auch symbolisch gemeint, die sieben für alle. Aber erstmals gibt es konkrete Empfänger dieses Briefes. Und dann als zweite Anwendung ist die Offenbarung an die ganze Gemeinde Jesu geschrieben, auch an uns. Und das ist wichtig, das im Hinterkopf zu behalten. Die Offenbarung hatte ganz konkrete Empfänger im ersten Jahrhundert nach Christus. In einer ganz konkreten Situation. Und wir müssen zuallererst mal fragen, was hat die Offenbarung diesen Leuten zu sagen? Hat was mit ihrem Leben zu tun erstmal. Okay, Offenbarung ist ein Brief. Zweitens, Offenbarung ist eine Weissagung oder eine Prophetie. Haben wir hier gelesen. 1. Korinther 14, Vers 3. Wer aber weissagt, redet zu den Menschen zu Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Und all diese Dinge dürfen wir erwarten, wenn wir die Offenbarung lesen und studieren. Und ihr wisst, es gibt lehrende Prophetie und es gibt vorhersagende Prophetie. Und normalerweise, wenn was vorhergesagt wird, dann sind das auch wirkliche, historische, zukünftige Ereignisse, die hier vorhergesagt werden. Und das erwarte ich auch von der Offenbarung. Das heißt aber wiederum auch, wir müssen die Geschichte sehr gut kennen, um sagen zu können, ob schon was erfüllt wurde oder nicht. Und wenn wir ehrlich sind, die meisten von uns haben auch da ein Manko in unserem Geschichtswissen. Und drittens ist die Offenbarung auch eine Apokalypse. Die hat einen ganz besonderen sprachlichen Stil, ist eine apokalyptische Prophetie, so benannt nach dem ersten Wort der Offenbarung. Griechisch Apokalypsis, Enthüllung, Entschleierung, Offenbarung. Also die literarische Gattung der Offenbarung hat ihren Namen von der Offenbarung. Die Leute haben irgendwann gesagt, oh, da gibt es noch andere Bücher, die sind so ähnlich wie die Apokalypse, also nennen wir sie apokalyptische Bücher. Und das war eine populäre Literaturform unter den Juden zur Zeit Jesu. Wir finden so apokalyptische Stilformen auch in den Büchern Daniel und Hesekiel und Zacharia und Jesaja, Abschnitte daraus. Juden haben ganze apokryphe Bücher verfasst in diesem Stil, das Buch Henoch, die Apokalypse des Baruch zum Beispiel. Eine besondere Stilform. Apokalyptische Literatur, das war sozusagen die Science-Fiction von heute. Wir könnten sagen, die Offenbarung ist das Herr-der-Ringe-Buch der Bibel. Typischerweise beschreibt apokalyptische Literatur den Kampf zwischen Gut und Böse in ganz krassen Bildern und krassen Symbolen. Also da sehen wir Engel und Drachen und Monster und so weiter. Also denkt zum Beispiel an das Tier in der Offenbarung, das ist so ein Monster. Und wir sehen Heuschrecken in der Offenbarung mit Menschengesichtern und Löwenzähnen und Skorpionschwänzen. Und wir sehen Rosse mit Löwenköpfen, die Feuer speien und die Schlangenschwänze haben. Also ganz offensichtlich sind das nicht Kreaturen, von denen die Offenbarung hier spricht, die wirklich so aussehen. Und es spricht übrigens auch nicht von Panzern oder irgend sonstigen modernen Kriegsgerät, wie manche das interpretiert haben. Wenn wir die Offenbarung, wenn wir diese Bilder so lesen, dann werden wir sie falsch verstehen. Diese Bilder sagen uns eher etwas über den Charakter dieser Personen aus, als über ihr Aussehen. Okay, wir müssen diese Bilder auf uns wirken lassen. Ich wollte eigentlich ein paar an die Wand werfen, aber es ist gestern zu spät geworden, dann habe ich es gelassen. Habe angefangen zu suchen. Aber es ist fast so wie ein Film, der da abläuft. Science-Fiction-Film. Das müssen wir auf uns wirken lassen. Was sagt das Aussehen über die Charaktere aus? Wir sehen in der Offenbarung zwei Frauen. Eine Hure und eine Braut. Wir sehen zwei Städte. Babylon und das neue Jerusalem. Einige Symbole werden in der Offenbarung erklärt. Viele Symbole sehen wir auch schon im Alten Testament, die wir wiederfinden in der Offenbarung. Also zum Beispiel Hörner an Tieren. Hörner stehen für Macht. Wir sehen ein Lamm. Ein Lamm ist ein Bild für Opfer. Wir sehen im Alten Testament Tiere, die aufeinander losgehen. Das sind weltreiche Nationen, die Krieg miteinander führen. Also wieder, wir können das nicht wörtlich als Tiere verstehen, sondern das sind Bilder. Wir werden den auferstandenen Jesus in der Ewigkeit nicht als geschlachtetes Lamm sehen, mit 7 Hörnern und 7 Augen. Das erwarte ich nicht. Wir werden ihn wahrscheinlich auch nicht sehen, wie er auf einem Pferd herumreitet und wie ein Schwert aus seinem Mund herausfährt. Wir wissen aus den Auferstehungsberichten, dass Jesus, der verherrlichte Jesus, ein auferstandener Mensch ist. Also diese Bilder wollen uns etwas über diesen auferstandenen Menschgott Jesus sagen. Und nicht sein Aussehen beschreiben in der Ewigkeit, okay? Ich denke, es ist offensichtlich, schon allein, dass hier unterschiedliche Bilder für Jesus verwendet werden, zeigt uns, dass es wohl nicht um sein Aussehen geht, sondern eher um das, wer er ist. Wir sehen symbolische Zahlen in der Offenbarung. Am prominentesten die Zahl 7. 7 Siegel, 7 Gemeinden, 7 Leuchter, 7 Plagen und so weiter. 54 Mal kommt es vor. 7 die Zahl der Vollkommenheit oder Vollendung der Gesamtheit in der Bibel. Wir werden uns auch bei Zahlen wie der Zahl 12 oder 144.000 oder 1000 fragen müssen, ob diese Zahlenwerte wörtlich auszulegen sind oder ob diese Zahlen uns möglicherweise etwas anderes offenbaren möchten. Darüber werden wir reden, wenn wir zu diesen Stellen kommen. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir können die Offenbarung nicht so lesen, wie wir es normalerweise gewohnt sind. Es gibt vielleicht einige von uns, die sind so Fantasy-Freaks, aber die meisten von uns lesen doch eher Prosa, Berichte, Schulbücher, Zeitung, Fakten, die wir so wortwörtlich direkt lesen können. Wir lernen bei uns im Westen auch eher so faktisch, analytisch, logisch, geradlinig zu denken. Das hebräische Denken funktioniert da schon mal ganz anders. Auch deswegen ist es gut, das Alte Testament zu lesen, dass wir uns da ein bisschen lernen, dieses Denken anzueignen. Hebräer denken eher gesamtheitlich und beziehungsorientiert und historisch, praktisch, hat eine viel größere Rolle. Die sind mit Bildern und Symbolen und Geschichten und Gleichnissen viel besser vertraut als wir. Also für uns ist auch die Sprache der Offenbarung eine Herausforderung. Ich möchte euch ein Beispiel geben dafür, wie apokalyptische Sprache verwendet wird. Und ich denke, das gibt uns eine ganz gute Einsicht. Ihr kennt alle das Buch Esther. Ja? Hoffentlich. Im Alten Testament das Buch Esther. In dem Buch geht es darum, wie Gott sein Volk, die Juden, bewahrt hat. Da gibt sie Esther, logischerweise, deswegen heißt das Buch so. Ein schönes jüdisches Mädchen, das den Perserkönig geheiratet hat oder geheiratet wurde von ihm. Und ihr Vormund war ein Mann namens Mordechai. Das war der Gute. Und dann gab es den bösen Gegenspieler namens Haman, der den Mordechai vernichten wollte und das jüdische Volk vernichten wollte. Ich denke, ihr kennt die Geschichte. Und interessant, in dem Buch Esther kommt Gott gar nicht explizit vor. Wir sehen nur, wie er so im Hintergrund die Fäden spinnt und wirkt und alles zum Guten wendet. Aber später, einige später, nachdem das Buch Esther geschrieben wurde, hat jemand eine Einleitung geschrieben. Und zwar im Namen von Mordechai wird der Traum Mordechais genannt. Und diese Einleitung wurde in apokalyptischer Sprache verfasst, wie das damals sehr populär war. Und dann am Schluss wurde auch eine Deutung eingefügt von diesem Traum. Das finden wir nicht in unserer normalen Bibel, die wir normalerweise haben, finden wir nicht im hebräischen Alten Testament, aber im griechischen Alten Testament wurden diese apokryphen Teile, also nicht zur Bibel gehörigen Teile, mit dazu genommen. Und ich habe hier meine alte katholische Bibel. Da ist es auch mit drin. Und ich möchte das einfach mal vorlesen, diese apokalyptische Einleitung und dieses Buch Esther, die Geschichte kennen wir ja. Im zweiten Jahr der Regierung des Großkönigs Artaxerxes, am ersten Tag des Monats Nisan, hatte Mordechai, der Sohn Jairs, des Sohnes Shimis, des Sohnes des Kisch, aus dem Stamm Benjamin einen Traum. Der Jude Mordechai wohnte in der Stadt Susa. Er war ein angesehener Mann, der am Hof des Königs diente. Er gehörte zu denen, die der babylonische König Nebukadnezar mit Joachim, dem König von Juda, aus Jerusalem verschleppt hatte. Er hatte folgenden Traum. Es geschah Geschrei und Lärm und Donner und Erdbeben und ein Tumult entstand auf der Erde. Plötzlich kamen zwei große Drachen, beide bereit zu kämpfen. Sie brüllten laut. Und durch ihr Brüllen wurden alle Völker zum Kampf aufgereizt, sodass sie gegen das Volk der Gerechten Krieg führten. Es war ein Tag des Dunkels und der Finsternis. Bedrängnis und Not und Unheil und großer Tumult waren auf der Erde. Das ganze Volk der Gerechten geriet in Bestürzung. Sie fürchteten Unheil und rechneten mit ihrem Untergang. Da schrien sie zu Gott. Auf ihr Rufen hin wurde aus einer kleinen Quelle ein großer Strom mit viel Wasser. Licht und Sonne schienen wieder. Die Niedrigen wurden erhöht und sie vernichteten die Angesehenen. Als Mordechai diesen Traum gehabt hatte, erwachte er. Den ganzen Tag überlegte er, was Gott wohl beschlossen habe und versuchte auf jede nur mögliche Weise den Traum zu verstehen. Also hier ein Traum in apokalyptischer Sprache mit diesen eindrucksvollen Bildern. Und dann am Ende des Buches Esther haben wir diesen Anhang. Da handelt es auch von der Deutung des Traumes Mordechais. Da sagte Mordechai, durch Gott ist das alles geschehen. Ich erinnere mich an den Traum, den ich darüber hatte. Nichts davon ist unerfüllt geblieben. Die kleine Quelle, die zum großen Strom mit viel Wasser wurde, als das Licht und die Sonne wieder schienen, dieser Strom ist Esther. Ach, wer hätte das gedacht? Der König heiratete sie und machte sie zur Königin. Das wissen wir. Die beiden Drachen sind ich und Haman, der Bösewicht. Die Völker sind die, die gemeinsam das Andenken an die Juden auslöschen wollten. Mein Volk aber, das sind die Israeliten, sie haben zu Gott geschrien und sind gerettet worden. Und so weiter und so fort. Also ihr seht hier, wie hier in der Geschichte, die wir alle kennen, in apokalyptische Stilform verpackt wird und plötzlich haben wir hier Flüsse und Donner und Krieg und Drachen, die aufeinander losgehen. So funktioniert dieser apokalyptische Stil. Und ich denke, das ist hilfreich, auch ein bisschen zu verstehen, wie diese Sprache funktioniert. Okay, wir liegen ganz okay in der Zeit. Ich will noch zwei Dinge tun zum Abschluss. Das eine ist, ich möchte mir mit euch den Aufbau der Offenbarung ansehen. Hat eine faszinierende Struktur. Viele Ausleger stimmen darin überein, dass die Offenbarung aus 7 Abschnitten besteht. Hier haben wir wieder diese Zahl 7. Zumindest manche von denen sind parallel. Das sehen wir auch im Buch Daniel schon. Daniel 2, die Statue, und Daniel 7, die Tiere, drücken dasselbe Thema aus und handelt von derselben Zeit in unterschiedlichen Bildern. Wo die Ausleger sich nicht einig sind, ist, wie viele dieser Abschnitte parallel sind und welche genau. Manche Ausleger sehen die Offenbarung eher chronologisch. Also eine chronologische Geschichte, entweder vom ersten Kommen Jesu bis zu seinem zweiten Kommen oder eine chronologische Geschichte der Zeit vor dem zweiten Kommen Jesu. Und andere sehen im Extremfall alle diese 7 Abschnitte parallel zueinander. Also sagen, die Offenbarung erzählt 7-mal dieselbe Geschichte mit anderen Bildern. Okay? Das ist vor allem interessant, wenn man zur Offenbarung 19 und zur Offenbarung 20 kommen. Ihr wisst, was dort passiert, ihr habt es gelesen. Im Kapitel 19 sehen wir das Kommen Jesu und seinen Sieg über das Tier und den falschen Propheten und die Iren. Und dann im Kapitel 20 sehen wir dieses besagte 1000-jährige Reich. Also die erste Sichtweise, die es chronologisch sieht, interpretiert die Ereignisse in der Offenbarung 20 nach den Ereignissen in der Offenbarung 19. Okay? Also Jesus kommt und dann kommt das 1000-jährige Reich. Logische Schlussfolgerung ist, dass sie dann Prämillennialisten sind. Okay, verstanden? Gut, die zweite Sichtweise, die das parallel sieht, sieht Offenbarung Kapitel 19 als Abschluss eines Abschnitts, Wiederkunft Jesu, und Kapitel 20 als Beginn eines neuen Abschnitts, der parallel ist. Also es fängt alles wieder von Anfang an. Und dann am Ende kommt Jesus auch wieder. Und die logische Schlussfolgerung ist dann natürlich, dass du ein A-Millennialist bist oder ein Postmillennialist bist. Okay, weil Offenbarung 20 eben wie das erste Kommen bis zum zweiten Kommen Jesu diese Zeitperiode beschreibt. Ich hoffe, ich habe euch nicht überfordert. Aber dass ihr so ein bisschen versteht, wie Leute zu diesen unterschiedlichen Ansichten kommen. Ich gebe euch mal ein Beispiel für diese zweite Sichtweise, weil die uns weniger vertraut ist. Wir kennen im Allgemeinen, glaube ich, eher diese geradlinige Sicht durch die Offenbarung. Ich zeige euch mal das Outline von William Hendrickson, das er in seinem Buch More Than Conquerors vorgestellt hat, also mehr als Überwinder. Hendrickson vertritt eine idealistische Auslegung der Offenbarung, dazu kommen wir gleich noch. Er sieht all seine 7 Abschnitte parallel zueinander, alle beschreiben die Zeit von dem ersten Kommen Jesu bis zu seinem Wiederkommen. Und ihr könnt gerne mitblättern, dann haben wir gleich nochmal einen Überblick über die Offenbarung. Ich denke, das hilft uns auch. Hendrickson meint, ein großer Abschnitt der Offenbarung, ein erster ist, wir sehen zuerst den Kampf auf der Erde, also wir sehen die verfolgte Gemeinde, Gemeinde und die Welt, die Gemeinde wird von der Welt verfolgt, das Licht scheint in die Finsternis und die Finsternis hasst das Licht. Und der erste Abschnitt, den er sieht, ist Jesus Christus in der Mitte seiner Gemeinde. Ich denke, wir würden alle übereinstimmen, Kapitel 1 bis 3. Interessant ist, dass die Kapitel 2 und 3, also die Gemeinden, parallel sind, stückweise mit der Beschreibung Jesu, die wir in Kapitel 1 sehen. Wir sehen bei jedem Wort Jesu an die Gemeinde auch eine Beschreibung von Jesus, die wir schon im Kapitel 1 gesehen haben. Zweiten Abschnitt sieht Hendrickson, und auch diese Einteilung der Abschnitte sind nicht 100% dogmatisch, da gibt es auch unterschiedliche Ansichten. Aber sein zweiter Abschnitt ist die Vision des Himmels und das Buch mit den sieben Siegeln, die Kapitel 4 bis 7. Das beginnt mit dem geschlachteten Lamm und dem regierenden König im Himmel. Dann Kapitel 6 sehen wir die Verfolgung und das Leid der Gemeinde. Und dann endet das Ganze mit Gericht. Also wieder die ganze Kirchengeschichte in dieser Sicht. Dritter Abschnitt sind die sieben warnenden Posaunen des Gerichts. Kapitel 8 bis Kapitel 11. Kapitel 8 und 9 sehen wir, was in der Welt abgeht. Kapitel 10 und 11, was mit der Gemeinde abgeht. Und dann am Ende haben wir wieder das Gericht über die Verfolger. Endet auch mit dem letzten Gericht. Eigentlich endet es mit einer Siegeshymne der Erlösten. Und dann sieht er so einen zweiten großen Abschnitt, das ist der Kampf der geistlichen Welt. Das ist der Hintergrund von dem, was auf der Welt abgeht. Und da sieht er als vierten Abschnitt die Frau mit dem Kind und ihren Verfolger, den Drachen. Kapitel 12 bis 14. Das beginnt mit der Geburt Jesu und endet wieder mit der Beschreibung der Wiederkunft in dieser Sicht. Hat dieselbe Zeitangabe wie der vorherige Abschnitt, nämlich 3,5 Jahre. Und daraus schließt Hendrickson, diese Abschnitte sind parallel zueinander, handelt von denselben Dingen. Fünfter Abschnitt sind die sieben Zornschalen des Gerichts. Kapitel 15 und 16 haben wieder das letzte Gericht. Diese Gerichte sind parallel mit den Posaunen, nur krasser. Posaunen sind sozusagen der erhobene Zeigefinger, die Warnung. Sechster Abschnitt wäre der Fall Babylons und der Tiere, Kapitel 17 bis 19. Und dann ab Vers 11 im Kapitel 19 das Kommen Jesu im Gericht. Und dann der siebte Abschnitt, Gericht Satans und die Vollendung in der Herrlichkeit, Kapitel 20 bis 22. Sieht Kapitel 20 wieder parallel mit Kapitel 12. Das sind Parallelen hier. Endet mit der Vernichtung des Teufels, letzte Gericht, neuer Himmel, neue Erde und so weiter. Schlussfolgerung von dem Ganzen, Jesus ist Sieger und wir mit ihm, also sind wir mehr als Überwinder. Soweit das System, die Einteilung von Hendrickson. Einfach, dass ihr mal euch ein bisschen anders denken, mal eindenken könnt. Zum Abschluss möchte ich euch die vier grundlegenden Sichtweisen über die Offenbarung vorstellen. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Energie. Kirchenväter hatten übrigens ein großes Anliegen, eine systematische Eschatologie zu verfassen. Offenbarung war übrigens auch das letzte Buch im Kanon der Bibel. Also wir finden bei den Kirchenvätern Fragmente. Zum Beispiel hatten sie Meinungen über das Millennium. Da hatten sie unterschiedliche Ansichten. Und sie können in verschiedene heutige Modelle passen. Aber wir können nicht sagen, die Kirchenväter waren Vertreter von dem einen oder dem anderen modernen Modell. Okay, das wird heute auch manchmal behauptet, aber das ist nicht wirklich ehrlich. Es gibt vor allem vier grundlegende Sichtweisen oder Herangehensweisen an das Buch der Offenbarung. Und natürlich gibt es auch wie immer Leute, die Mischformen davon vertreten. Erste Herangehensweise ist die idealistische. Nach dieser Sicht beschreibt die Offenbarung einfach große geistliche Prinzipien, also den Sieg Jesu, Warnungen, Gericht, den geistlichen Kampf hinter der Verfolgung der Gemeinde. Aber diese Richtung glaubt nicht, dass die Ereignisse in der Offenbarung, die da beschrieben wurden, eine konkrete historische Erfüllung haben, sondern diese Dinge, geistlicher Kampf und so weiter, Verfolgung, das Gericht, das manifestiert sich immer und immer wieder durch die Kirchengeschichte hindurch. Der Vorteil dieser Sicht ist, sie müssen nicht die Ereignisse, die in der Offenbarung beschrieben werden, an einem historischen Ereignis festmachen. Das ist nicht immer ganz so einfach. Und nicht alle stimmen immer da überein, was wann erfüllt ist. Also diese idealistische Sichtweise vermeidet schlicht und einfach das Problem. Der Nachteil ist, meiner Meinung nach, erstens die Offenbarung bezeichnet sich selbst als Weissagung oder Prophetie, und normalerweise hat eine Prophetie eine konkrete Erfüllung in der Geschichte. Und dann zweitens im Vers 1, Kapitel 1, haben wir gelesen, er zeigt uns Dinge, die bald geschehen müssen, und im Vers 3, die Zeit ist nahe. Okay? Die Herkunft dieser Sicht, Wurzeln sind wahrscheinlich so bei den Kirchenvätern aus Alexandria, dieser Schule, das waren die, die Dinge eher bildlich, geistlich gesehen haben. Augustinus auch, wird der Vater des Amillennialismus genannt. Und die meisten Idealisten sind Amillennialisten. Das moderne System wurde dann irgendwann später entwickelt. Okay? Zweite Herangehensweise ist die historische oder historizistische Sichtweise. Die glauben, dass die Offenbarung die ganze Kirchengeschichte prophezeit, chronologisch, vom ersten Kommen Jesu, also von der Gründung der Gemeinde, bis zum zweiten Kommen Jesu. Ganze chronologisch im Voraus. Also sie würden dann zum Beispiel sagen, das Brechen der sieben Siegeln beschreibt das Zerbrechen des Römischen Reiches, und das Tier oder der Antichrist, das ist das Papsttum. Die Heuschreckenplage ist die islamische Invasion der christlichen Länder und so weiter und so fort. Also eine chronologische Beschreibung der Kirchengeschichte. Ansätze sehen wir bei frühen Kirchenvätern. Als System wurde das Ganze zuerst so im 12. Jahrhundert formuliert. Die Franziskaner hatten interessanterweise diese Sicht. Und es war auch die Sicht der Reformation. Also zur Zeit der Reformation haben so gut wie alle Evangelischen diese Sicht der Offenbarung vertreten. Vorteil ist, es passt irgendwie zu dem, dass es bald geschehen wird, also irgendwas wird zumindest bald geschehen. Und anderer Vorteil, wenn man das so nennen kann, es hat sehr große Namen wie Martin Luther auf seiner Seite, diese Sichtweise. Nachteil würde ich sagen, ist, der Hund liegt im Detail begraben. Diese Ausleger sind sich oft nicht ganz einig, welches Detail oder welches geschichtliche Ereignis jetzt hier genau beschrieben wird, an der einen oder anderen Stelle der Offenbarung. Logischerweise hat dem Papst und den Katholiken das nicht gefallen, dass der Papst der Antichrist genannt wurde und die katholische Kirche die Hure genannt wurde. Und deswegen haben sie zwei Alternativen zu diesem System entwickelt. Und auch von denen finden wir schon Ansätze bei den früheren Kirchenvätern. Erste Alternative, das wäre der dritte Punkt, dritte Sichtweise, ist die sogenannte präteristische oder zeitgeschichtliche Sichtweise. Präterismus, vom lateinischen präter, vorbei oder vorüber. Wir nennen eine unserer Zeitformen Präterium oder Imperfekt. Lehrer wissen das, alle anderen wahrscheinlich nicht mehr. Ich habe es auch schon verdrängt. Ich habe es nur gerade wieder gelesen, als ich mich vorbereitet habe. Der Jesuit Louis de Alcazar hat im 16. Jahrhundert diese Sichtweise entwickelt. Vorläufer davon, Eusebius im 4. Jahrhundert hatte schon manche Ansichten, die auch da reinpassen würden. Die präteristische Sicht, oder nach der präteristischen Sicht, beschreibt ein Großteil der Offenbarung die Zerstörung Jerusalems durch die Römer 70 nach Christus. Als Gericht Gottes über die ungläubige Nation Israel, so wie Jesus es vorher angekündigt hat. Also sie würden dann zum Beispiel sagen, wenn wir lesen von Hagel und Feuer, das wären die Geschosse der Römer, die sie hier auf die belagerte Stadt abschießen. Manche Präteristen sehen also so ziemlich die ganze Offenbarung, also von Kapitel 4 bzw. 6 bis 19, den Fall Jerusalems beschrieben. Andere sehen die zweite Hälfte, Kapitel 13 bis 19, den Fall Roms. Vorteile? Diese Auslegung passt wohl am besten zu der wörtlichen Auslegung von Jesu Ankündigung, dass diese Dinge bald geschehen müssen. Und Leute, alle Ausleger, ganz egal welche Richtung, nehmen manche Aussagen eher wörtlich und andere eher weniger wörtlich, je nachdem, wie es besser in ihr System reinpasst. Das ist die Natur von theologischen Systemen, wenn Theologen versuchen, biblisches Datenmaterial in ein geschlossenes System zu ordnen. Ist nichts Schlechtes dran, aber muss uns bewusst sein, dass es nicht unbedingt inspiriert ist und dass man manche Stellen vielleicht ein bisschen hinbiegen muss, dass sie reinpassen. Zweiter Vorteil: Dieser Präterismus passt überraschend gut zu dem Bericht über den jüdischen Krieg und die Belagerung Jerusalems, wie sie uns der jüdische Geschichtsschreiber Josephus berichtet in seinen jüdischen Kriegen. Die wenigsten von uns, denke ich, haben die jüdischen Kriege gelesen. Ich habe es vor langer Zeit mal gelesen, habe es letzte Woche mal wieder gelesen. Ist echt faszinierend. Anderer Vorteil ist, es macht die Offenbarung für die direkten Empfänger, also die Menschen im ersten Jahrhundert, wohl am relevantesten und aktuellsten. Weil diese Sichtweise sagt, okay, das, was ihr hier lest, es wird so gut wie alles zu eurer Lebzeit passieren, und zwar bald. Der Nachteil der Sichtweise ist, dass sie sehr abhängig ist vom frühen Verfassungsdatum der Offenbarung. Ich werde da nicht weit drauf eingehen, aber es gibt zwei Theorien, wann die Offenbarung verfasst wurde. Ein frühes Datum unter dem Kaiser Nero in den 60er Jahren und ein spätes Datum unter dem Kaiser Domitian, so um Verfasserdatum um 95, 96 nach Christus. Und ich habe heute offensichtlich keine Zeit mehr, euch diese ganzen Argumente zu liefern. Könnt ihr selber studieren, aber es gibt gute Argumente für beide Seiten. Und meine Vermutung ist, wir werden wohl nie sicher herausfinden, welches das richtige Verfasserdatum ist. Der Punkt ist, wenn es das späte Datum ist, dann ist Präterismus falsch. Für alle anderen Sichtweisen ist es eigentlich egal, wann die Offenbarung geschrieben wurde. Nur Präterismus ist dafür anfällig. Letzte, vierte Sichtweise der Offenbarung ist die sogenannte futuristische Auslegung. Das heißt, alle prophetischen Ereignisse der Offenbarung nach Kapitel 3 liegen in der Zukunft, und zwar auch für uns heute noch in der Zukunft. Ansätze dieser Sichtweise wurden von Kirchenvätern wie Papias, Justin, Irenäus und Tertullian vertreten. Das waren alle Prämillennialisten. Übrigens dieselben Kirchenväter könnten wir auch für die historische Sichtweise anführen. Als systematisches System wurde diese Sicht entwickelt vom spanischen Jesuiten Francisco Ribera im 16. Jahrhundert. Wieder im Gegensatz zu der historischen Auslegung der Reformatoren. Vorteile der futuristischen, der zukünftigen Auslegung ist, wenn es ein Vorteil ist, es ist die populärste Auslegung heute. Ich denke, ihr alle habt es wahrscheinlich gehört schon davon. Es kommt eine Trübsalzeit, dann kommt der Antichrist, es kommt ein wortwörtliches tausendjähriges Reich mit der Hauptstadt Jerusalem. Für manche von uns ist es wahrscheinlich die einzige Sichtweise, die sie je gehört haben. Anderer Vorteil ist vielleicht, dass es die wörtlichste Interpretation zulässt. Es kommt unserem westlichen Denken entgegen. Ob es dem symbolischen Charakter der Offenbarung entspricht, ist eine andere Frage. Dieses System kann am leichtesten ein System bauen, in dem sie alle biblischen Vorhersagen integrieren kann. Du kannst auch alle heutigen Ereignisse in die Offenbarung reinlesen. Christen haben das schon hunderte Jahre lang getan. Vorteil, wenn es ein Vorteil ist, ist, dass dieses System nicht überprüfbar ist, weil ja alles in der Zukunft liegt. Also sind auch alle möglichen Spekulationen möglich und wer weiß, ob es so sein wird oder nicht. Ich denke, das ist gleichzeitig auch der größte Nachteil dieser Sicht, weil alle möglichen verrückten Spekulationen angestellt werden. Also ob Bill Gates der Antichrist ist oder Barack Obama oder vielleicht auch Ronald Reagan, na, der war es wohl nimmer. Und Leute sehen Panzer und Hubschrauber in der Offenbarung, solche Dinge. Ich glaube, ein weiteres Problem ist, dass es unmöglich ist, wirklich eine konstante, wortwörtliche, direkte Auslegung durchzuhalten. Also zum Beispiel, diese Sichtweise hat die größten Probleme mit Jesu Ankündigung, dass die Dinge bald passieren werden und dass die Zeit nahe ist. Wenn wir diese Ankündigung Jesu am natürlichsten, normalen, offensichtlichsten Verständnis lesen, dann passiert es bald und nicht in 2000 Jahren oder länger irgendwann mal. Weiterer Nachteil ist, dass eine futuristische Auslegung wahrscheinlich so um die 90% der Offenbarung für die ursprünglichen Empfänger eher unrelevant macht. Hey, das ist alles 2000 Jahre lang in der Zukunft, was hier beschrieben wird. Das hat mit uns jetzt nicht super viel zu tun. Ihr solltet auch wissen, dass es zwei Richtungen gibt des Futurismus. Es gibt den sogenannten historischen Futurismus oder wird öfter der historische Prämillennialismus genannt. Diese Leute glauben, dass die Entrückung der Gemeinde nach der Trübsalzeit stattfinden wird und dass die Heiligen, von der wir in der Offenbarung lesen, die Gemeinde ist. Also Christen, wie überall sonst im Neuen Testament auch übrigens, die müssen durch die Trübsalzeit hindurchgehen. Zweite futuristische Sichtweise, und das ist das neueste theologische System, was es gibt, ist der sogenannte Dispensationalismus. Der wurde im 19. Jahrhundert, so um 1830 entwickelt und wird in der Regel John Nelson Darby zugeschrieben, hatte natürlich auch Vorläufer und das Ganze ist nicht über Nacht entwickelt worden, da gab es Prophetiekonferenzen und so weiter. Darby war ein Leiter der britischen Brüderbewegung damals und diese Bewegung hat sich übrigens gespalten an dieser Sache. Der Darby war der Vertreter der exklusiven Brüder, der war so ein sehr energischer Kerl, der alle anderen ausgeschlossen hat, die sich nicht seiner neuen Sichtweise angeschlossen haben und Georg Müller und andere zum Beispiel oder Leute, die Leute aufgenommen haben, die er ausgeschlossen hat. Ich denke, ist ein Negativbeispiel für uns dafür, was passiert, wenn wir Randthemen ins Zentrum rücken und super wichtig machen. Aber die größte Neuerung, die Darby eingeführt hat, ist eine strikte Trennung zwischen Israel, dem Volk Israel und der Gemeinde Jesu. Das hat vorher niemand so gesehen. Leute haben auch gedacht, okay, Gott wirkt mit der Gemeinde und er wirkt mit Israel, aber diese strikte Trennung hat vorher in der Kirchengeschichte niemand so gesehen. Ist, denke ich, auch nicht so ganz so offensichtlich, wenn wir im Neuen Testament sehen, dass die Gemeinde mit Begriffen bezeichnet wird, wie das Volk Israel im Alten Testament, also eine heilige Nation, ein auserwähltes Geschlecht, oder wenn wir zum Beispiel in Römer 11 lesen, dass die Heiden Christen eingepflanzt werden in Israel und so weiter. Aber okay, das ist für uns, wenn wir über Endzeit nachdenken, wahrscheinlich der wichtigste Punkt an diesem System. Die frühen Dispensationalisten haben gesagt sogar, dass die Gemeinde und Israel in alle Ewigkeit getrennt sein werden. Also Israel wird das Volk Gottes auf der Erde sein und die Gemeinde wird das Volk Gottes im Himmel sein. Und Darby hat gelehrt, Gott kann nicht gleichzeitig wirken mit der Gemeinde und dem Volk Israel. Das heißt, damit Gott wieder mit dem Volk Israel wirken kann und alle alttestamentlichen Verheißungen erfüllen kann, muss die Gemeinde zuerst aus dem Weg sein. Das heißt, Gott muss sie wegnehmen. Und deswegen hat er diese Theorie eingeführt von dem Kommen Jesu in zwei Phasen oder in zwei Stufen. Jesus kommt einmal für seine Gemeinde und entrückt die Gläubigen vor der Trübsal. Und die Heiligen, von denen wir nachher in der Offenbarung lesen, das sind Juden. Und das tausendjährige Reich wird nach dieser Sichtweise vor allem auch ein jüdisches Reich sein. Also der Tempel wird wieder aufgebaut, Tiere werden wieder geopfert, Königtum in Jerusalem und so weiter. Darby hat mehrere Lehrreisen in die USA übernommen. Die Scofield-Bibel hat diese Sichtweise weit verbreitet, hat beigetragen, dass diese Sichtweise sehr populär geworden ist, in den USA vor allem. So sehr, dass man manchmal zu dieser Zeit den Eindruck gewinnen konnte, dass alle Christen das glauben. Und in manchen Kreisen wurde und vielleicht wird es auch noch so als die einzig wahre biblische Endzeitlehre behandelt. So wie manche Calvinisten zum Beispiel auch sagen, dass ihr System das Evangelium ist. Ein bisschen arrogant, würde ich sagen. Der Dispensationalismus ist die Sichtweise, die die Calvary Chapel offiziell vertritt. Und zwar den klassischen Dispensationalismus, so ähnlich wie der Darby das gelehrt hat, oder John Walworth, zum Beispiel Ryrie, diese Leute. Seit den 1980er Jahren gibt es eine Weiterentwicklung, den progressiven Dispensationalismus. Und die haben da versucht, einige Punkte, wie zum Beispiel diese ganz strikte Trennung zwischen Israel und der Gemeinde, wieder so ein bisschen aufzugeben und versucht, es mit mehr historischen Ansichten zu versöhnen. Aber Calvary Chapel ist in den 60er und 70er Jahren entstanden und deswegen vertritt sie den klassischen Dispensationalismus. Und ich werde euch natürlich auch diese Interpretation der Offenbarung lehren. Aber nicht nur diese. Ich werde euch auch die anderen Sichtweisen zeigen. Und wir werden dann vor allem die Frage nach der Anwendung für uns persönlich stellen. So werden wir unser Studium betreiben. Ich persönlich finde die Haltung von Calvary Chapel etwas widersprüchlich. Weil wir sagen einerseits, wir stehen für eine ausgewogene biblische Theologie. Und wir verschreiben uns keinem bestimmten theologischen System, zum Beispiel wie Calvinismus oder Arminianismus. Aber auf der anderen Seite haben wir uns den Dispensationalismus verschrieben, der ein theologisches System ist, das im 19. Jahrhundert entwickelt wurde. Ich möchte mit ganz offenen Karten spielen, damit ihr wisst, wo ich stehe. Ich habe nichts zu verbergen, ich bin ganz offen. Ich habe über die Jahre eine Entwicklung durchgemacht. Ich habe den Dispensationalismus gepredigt, mit Zuversicht, weil ich einfach gar nichts anderes kannte. Ich war uninformiert. Und ich habe geglaubt, dass alle seriösen, bibeltreuen Christen so glauben. Aber dann gab es eine Entwicklung in meinem Denken. So wie es mit theologischen Systemen mal ist, je mehr man die Bibel liest, desto mehr Bibelstellen findet man auch, die nicht wirklich gut in das System reinpassen, ohne sie irgendwie so ein bisschen hinzubiegen. Und da hatte ich schon mal viele Fragen. Und dann hatte ich ein Buch gelesen von Jack Deere. Das war ein Professor am Theologischen Seminar von Dallas. Und das war und ist das Hauptseminar der Dispensationalisten in den USA. Und in dem Buch ging es eigentlich um ein ganz anderes Thema, nämlich über Geistesgaben, diese Dinge. Das Buch heißt Überrascht von der Kraft des Heiligen Geistes. Und in diesem Buch beschreibt Deere, wie er als Professor seine Studenten geprüft hat und wie ihm aufgefallen ist, dass die Studenten alles runterleiern können, was ihnen gelehrt wurde, aber dann auf die Nachfrage konnten sie es nicht aus der Bibel belegen, warum sie glauben, was sie glauben. Und er hat folgende Beobachtung festgestellt, er hat gesagt, Studenten, die in Dallas studieren, werden als Dispensationalisten die Uni verlassen und Studenten, die in Westminster studieren, Westminster Seminar in Philadelphia, das ist das top reformierte Seminar, die werden die Uni als Amillennialisten verlassen. Und wenn man diese Studenten fragt, warum sie das glauben, werden beide Studenten erklären, weil das die reine biblische Lehre ist. Und offensichtlich können nicht beide recht haben, vielleicht sogar keiner von ihnen. Und ich habe folgendes Zitat gelesen hier in diesem Buch von Jack Deere. Er schreibt, diese Studenten beziehen ihren Glauben nicht aus der Lehre der Bibel. Sie haben ihren Glauben von Autoritätspersonen in ihrem Leben, die ihnen gesagt haben, diese Lehren seien wahr. Sie kamen nicht durch sorgfältiges Bibelstudium zu ihren Ansichten. Sie können ihre Ansichten ja nicht einmal mit Hilfe der Schrift belegen. Und er schreibt, über die Jahre habe ich beobachtet, dass die Mehrzahl dessen, was Christen glauben, nicht ihrem eigenen geduldigen, sorgfältigen Bibelstudium entspricht. Die Mehrzahl der Christen vertraut dem, was ihren Glauben ausmacht, weil gottesfürchtige und angesehene Lehre ihnen gesagt haben, es würde stimmen. Ich habe dies auf hundertfache Weise bestätigt gefunden, schreibt er, als er hier über seine Studenten schreibt. Und als ich das gelesen habe, hat mich das total überführt. Weil ich konnte den zeitlichen Ablauf und die Details unseres Systems runterleiern und erklären, kein Problem. Aber ich hatte es noch nie wirklich selber in der Schrift studiert und ich konnte es auch nicht wirklich aus der Schrift total belegen. Und an dem Punkt, wo ich so überführt war, habe ich mir vorgenommen, dass ich nie mehr was dogmatisch lehren werde, von dem ich nicht selber aus der Bibel überzeugt bin. Und vielleicht habt ihr diese Entwicklung mitbekommen, dass ich an gewissen Punkten weniger dogmatisch geworden bin über die Jahre. Und dann habe ich einen Bruder getroffen, der eine andere Sichtweise hatte. Manche von euch kennen ihn, den Max, war auch mal bei uns hier in der Gemeinde. Der ist ein Amillennialist und vertritt die präteristische Sichtweise. Und nicht vom Präterismus hatte ich noch nie was gehört zu dem Zeitpunkt. Und ich kenne niemanden, der so viele Bücher hat und je gelesen hat wie der Max. Also der ist viel schlauer als ich und viel gebildeter. Aber ich habe mit ihm begonnen, über Eschatologie zu diskutieren. Und ich habe versucht, unser System zu verteidigen. Und in diesen Gesprächen bin ich draufgekommen, erstens, ich kenne die Argumente überhaupt nicht. Und zweitens, ich kenne mein eigenes System gar nicht wirklich so gut, weil der Max kannte das besser als ich. Der war nämlich auch früher mal ein Dispensationalist. Das hat mich auch wiederum wachgerüttelt und überführt. Und ich habe in den letzten 14 Jahren oder so dieses Abenteuer begonnen, auch mal über den eigenen Tellerrand zu schauen und auch Autoren von anderen Sichtweisen zu lesen. Und hey, wenn du die Sichtweise von jemandem kennenlernen willst, musst du einen Autor dieser Sichtweise lesen und nicht einen Autor anderer Sichtweise, der die kritisiert, okay? Und ich habe begonnen zu erforschen, die Argumente für und wider und zu verstehen und ich bin noch immer dabei. Und das betrifft jetzt nicht nur Eschatologie, sondern auch andere Bereiche. Und das hat mich viel weniger dogmatisch gemacht und weitherziger gemacht. Und ich bin persönlich heute an dem Punkt, wo ich nicht bereit bin, mich irgendeinem theologischen System zu verschreiben. Unsere theologischen Systeme sind nicht die Bibel. Die sind alle von fehlbaren Menschen erstellt, Menschen, die es mit den besten Absichten verfasst haben. Ich persönlich glaube, dass wohl kein einziges System in allem Recht hat. Also Leute, das ist ehrlich, wo ich stehe, offene Karten. Ich glaube wahrscheinlich irgendeine Mischform, wenn es um die Offenbarung geht. Also wir haben es geschafft. Schlussfolgerung, Anwendung für uns. Lasst uns demütig sein und lasst uns barmherzig sein und lasst uns nicht spalten oder entzweien über irgendwelche Details am Rande der biblischen Botschaft. Lasst uns gemeinsam wachsen und mehr von Jesus erkennen, während wir gemeinsam dieses wunderbare Buch der Offenbarung studieren. Und ich möchte beten, dass sich Jesus uns offenbart in diesem nächsten Wochen und vielleicht Jahren, mal sehen, wie lange wir brauchen, um durchzukommen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für dieses wunderbare Buch. Wir danken dir, dass wir vieles verstehen können und dass wir sehen können, dass du der Sieger bist und dass wir siegen werden mit dir und dass wir die Herrlichkeit mit dir verbringen werden. Und ich möchte beten, während wir deine Offenbarung studieren, dass du dich uns offenbarst durch deinen Heiligen Geist. Und Herr, dass dein Charakter und dein Friede immer mehr Realität wird in unserem Herzen und in unserem Miteinander als Gemeinde. Darum möchte ich dich bitten, in Jesu Namen.